Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Fang einfach ganz normal an. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo. Hallo, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Host des Hurra Hurra Podcasts, den du oder ihr jetzt gerade hört. Und das ist der Design Podcast der Burg. Wir haben gerade 100 Folgen und sogar die 1000. Folge schon gehört. Und jetzt gehen wir einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich freue mich total, dass wir an dieser Stelle Sim zu Gast haben. Hallo Sim.
Hi Christian, grüß dich.
Moin, wir sitzen uns hier so gegenüber, aber ganz remote, weil du sitzt in Berlin, ich sitze in Halle und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so eine richtig große Ahnung, wer du bist, was du eigentlich alles so machst. Der Grund, warum ich dich eigentlich eingeladen habe, ist, weil du ein unglaublich tolles Buch über die Band Dead Moon gemacht hast. Darauf kommen wir aber noch. Und deswegen glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass du mal so ein bisschen kurz erklärst, wer du bist und wie du eigentlich als Gestalterin arbeitest. Und lass uns doch da mal so ein bisschen so hinflowen. Das wird jetzt sozusagen ein Blind Date Talk.
Mhm. Also genau, mein Name ist Sim. Das ist ein Künstlername, unter dem ich halt unter anderem auch das Buch publiziert habe. Und ich bin in erster Linie Grafikdesignerin oder Gestalterin, mache hauptsächlich so Printprodukte, sage ich mal, Bücher, viel so Künstlerbücher, für Künstler, künstlerische Bücher, all sowas. Und bin quasi viel als Freelancerin unterwegs, aber ich bin auch so ein bisschen so ein, wie sagt man im Englischen, Jack of all Trades. Ich fotografiere ein bisschen, mache manchmal ein paar Fotoaufträge, aber auch so privat fotografiere ich relativ viel. Dann habe ich noch einen kleinen Webshop, auch von über mit Dead Moon, wo man so Dead Moon Merch bestellen kann. Habe ich seit 5 Jahren mache ich das. Das war so eine Corona-Idee. Können wir ja später auch nochmal drüber reden. Mhm. Und dann mache ich noch Musik nebenbei. Das ist aber, es macht jetzt nichts, trägt nichts zu meinem Einkommen bei.
Das wäre ziemlich meine Frage gewesen. Sim, damit verdient man noch überhaupt kein Geld. Wie machst du das?
Ja, wie alle wahrscheinlich oder viele, die so hobbymäßig Musik machen, einfach ja, nebenbei am Wochenende. Als Freelancer hat man zum Glück, kann man sich selber die Urlaubszeit einteilen, sage ich mal. Und wenn wir jetzt eine kleine Tour machen wollen oder verlängertes Wochenende, dann geht das relativ unkompliziert. Meine Musiker sind auch recht flexibel, was das angeht. Der Schlagzeuger ist Künstler und der Bassist, ja, der arbeitet immer im Gastro, im Gewerbe meistens und da geht das auch immer.
Super, dass du das so ausführst. Ich wollte noch viel frecher sagen und sein und sagen, dass man ja mit diesem ganzen Kunst- und Kulturkram überhaupt kein Geld verdient.
Ja, stimmt. Also man verdient nicht viel Geld damit, das stimmt. Aber es wissen auch alle, die das machen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und jetzt wahrscheinlich noch viel weniger, wo überall Gelder gekürzt werden in den ganzen Etats. Gerade in Berlin. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Ich freelance viel für zwei Freundinnen von mir, die ich aus dem Studium aus Leipzig noch kenne. Die haben ein kleines Gestaltungsbüro und die machen ganz viel für Museen und Galerien, Berlinische Galerie oder Hamburger Bahnhof oder sowas. Und ja, das, wenn jetzt die Gelder ein bisschen knapper sind, da sind die Budgets natürlich dann auch kleiner.
Ja. Da wird gespart. Und das bedeutet sozusagen, dass da rollt das so ein bisschen zu dir runter und du stehst dann plötzlich da und kriegst keine Freelance-Jobs mehr. Ist das so?
Ja. Ja, ja, genau. Und da wir uns dessen bewusst sind, alle, die wir ja wahrscheinlich auch, mache ich gerade so ein bisschen, beschäftige mich gerade so ein bisschen mit KI, um da so ein bisschen auf dem Laufenden
zu
bleiben.
Erzähl mal.
Ja, ich mache gerade so eine kleine Online-Weiterbildung, sag ich mal, wo es um Bild, Text, Video und Audiogenerierung mit KI geht. Weil uns das ja irgendwie alle beschäftigt und ich da jetzt nicht so daherhinken will.
Ah, interessant, ne? Das heißt, du machst tatsächlich eine richtige Weiterbildung. Also du machst das jetzt nicht sozusagen auf der YouTube-Universität, so wie ich das beispielsweise machen würde, sondern du hast dich da richtig gekümmert.
Ja, genau. Also ich mache ein Bootcamp, es geht jetzt 2 Monate bis Mitte November. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mir da so ein bisschen ein kleines Update zu bekommen, weil man macht es ja mal selber nie als Freelancer so richtig, sich Zeit zu nehmen. Und jetzt habe ich ein bisschen gemerkt, dass die Zeichen der Zeit, naja, es ändert sich halt alles, ne? Und man muss da so ein bisschen am Ball bleiben.
Können wir da kurz dran kleben bleiben?
Ja.
Weil das ist ja ein Podcast zur Design Education. Und was du da ja gerade machst, ist so ein Learning, wie sagt man denn, berufsbegleitende Weiterbildung oder sowas, würde man jetzt mal so im Altdeutsch sagen. Oder ich versuche es nochmal anders. Ne, wir, also sozusagen ich als Lehrender an der Kunsthochschule, ich habe das ja sozusagen, ist mein Beruf, ich kümmere mich darum, dass sozusagen die jungen Menschen befähigt werden oder Kompetenzen entwickeln, bestimmte Tools zu verwenden und sie so einzusetzen, dass gute Gestaltung bei rauskommt. Und das hast und durch diese Phase bist du ja auch gegangen. Du hast in Weimar studiert, du hast an der HGB studiert und bist eigentlich, hast eigentlich ziemlich viele Sachen. Und jetzt bist du an den Punkt gekommen, wo du merkst, die Tools reichen nicht mehr. Kann ich mir das so vorstellen? Also, dass du sozusagen mit den, sag jetzt mal, InDesign, Photoshop, Illustrator, was auch immer noch man benutzt, dass das so ein Limit ist und du gehst jetzt aktiv in die Weiterbildung, damit du sozusagen für neue Aufträge oder generell für eigene künstlerische Ausdrucksformen weitermachen kannst.
Genau, würde ich auch so sagen, ja. Ja. Und ich würde jetzt aber gar nicht mal sagen, dass es jetzt ein Limit ist oder dass man so beschränkt ist, nur dass es vielleicht im Gegenteil, dass es noch neue Möglichkeiten gibt, die man noch gar nicht kennt. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich abgeturnt von dieser Ästhetik, also wie vielleicht auch alle Gestalterinnen. Aber ich denke mir, vielleicht kann man ja auch was anderes daraus machen, was jetzt nicht dieser Bildästhetik entspricht. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr abgetönt davon.
Ja.
Ich mache halt selber viel mit, versuche mal viel mit Hand zu machen oder Elemente mit Hand zu gestalten, entweder Sachen zu zeichnen oder zu malen, Typografie zum Beispiel oder so Cut and Paste, ein bisschen Rough, Kopierästhetik, sowas. Da komme ich eigentlich so ein bisschen her und es ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja eine komplette perfekte oder versucht eine perfekte Ästhetik zu sein oder Illusion von was auch immer das Bild ist. Aber ja, ich denke halt trotzdem, man muss es auch wissen und vielleicht kann man das ja auch, ich will nicht sagen, ins Gegenteil verkehrt, aber in irgendwas anderes. Aber das weiß ich jetzt noch nicht.
Ich habe mir im Vorfeld noch eine Frage aufgeschrieben, als es um das Biografische ging, nämlich ob es eine Differenz zu anderen Designerinnen und Designern gibt. Also auch hier nochmal ganz frech, es gibt ja super viele Grafikgestalterinnen all over the place und du bist da auch eine davon. Und du hast gerade gesagt, das ist eher dieses Händische, das ist auch mal so ein bisschen rough, alte Fanzine-Ästhetik irgendwie so mit reinhaben kann. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das kann ich besser als die anderen? Oder du könntest sogar, anstatt dich selber hervorzuheben, noch viel mehr sagen, was die anderen viel, viel schlechter machen als
du. Also genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas besser mache, aber es ist halt so, muss ein anderer beurteilen. Also wie gesagt, schon, ja, ich mache relativ viel oder gerne per Hand oder Kopierästhetik, was auch immer, hin und her. Mir gefällt oft immer nicht, also ich mag auch simple Gestaltung. Ich mag wirklich so eine große Überschrift, klar zu lesen. Ich mag jetzt nicht so ein überbordendes Design, das ist aber vielleicht eine Geschmacksfrage eher, was mich jetzt angeht, wo ich nicht genau weiß, wo ich hingucken muss, wo jetzt die eigentliche Information steht. Von daher, ja, weiß jetzt nicht, ob mich jetzt da groß was unterscheidet von vielen anderen. Also ich würde sagen, in erster Linie vielleicht dieses Handgemachte, oder das ist jetzt, glaube ich, so. Also ich glaube, in dem Dead Moon Buch manifestiert sich da, glaube ich, relativ viel, weil ich da eigentlich 100% freie Hand hatte, würde ich sagen.
Kommen wir gleich zu. Ich würde aber noch mal so ein bisschen auf die Arbeit in dem Kunst- und Kulturbereich kommen, weil ich das total toll finde, dass du diese Arbeit machst. Also dass eben deine grafische oder deine gestalterische Leistung nicht zwingend dahin geht, dass sich eine Zahnpasta besser verkauft oder dass irgendwie irgendwas anderes, ne, sondern dass du das für den kulturellen Sektor, sage ich jetzt mal, anbietest und darin auch ein Profil entwickelt hast. Das geht sogar weiter bis zur Kunst, Kunstkommunikation. Also wenn ein Katalog für eine Künstlerin ist ja wie so eine Visitenkarte und das gestaltest du ja an der Stelle auch. Und auch eben, dass du eine eigene Band hast, dass du mit anderen Bands auf Tour gehst, ne? Also ich habe das so nur auf Instagram gesehen, dass du mit Bella and the Bizarre auf Tour warst. Also das ist ja alles total vielfältig und das alles total lebendig. Und ich finde, und jetzt kommt so ein bisschen meine Frage, da vermischen sich ja Sachen. Also das ist einerseits das, was man Arbeit nennt und vielleicht auch das, was man so ein bisschen Hobby nennt. Und ich sage ja immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man halt kein Hobby mehr. Wie geht es dir damit, dass sich deine vielen Interessensfelder da an der Stelle so verschränken und an Teilen halt auch irgendwie so dann doch monetarisieren müssen? Also gibt es da irgendeinen Konflikt, in dem du da drin steckst?
Nee, eigentlich nicht. Also bis jetzt ergänzt sich eigentlich immer alles so ganz gut. Also ich habe genug Geld zum Leben mit den Jobs, die ich so mache.
Immerhin.
Also man hangelt sich dann manchmal von einem zum anderen, aber das kommt ja auch vor. Aber mir würde total was fehlen, wenn ich jetzt nicht diese Freiheit hätte zu sagen, wenn ich jetzt Anfragen bekomme, wie von Bella zum Beispiel, ob ich da mit auf Tour gehen kann, dann zu sagen, ja, ich komme mit. Dann würde ich immer denken, ja, ich verpasse hier irgendwas. Ich habe da wirklich Lust, einfach da jeden Abend von Club zu tingeln und finde es auch aufregend, dann für 2-3 Wochen so auf Tour zu sein. Also ich habe das ja auch mit Pierce Darrows gemacht und und das finde das eigentlich ganz cool. Und bis jetzt schließt sich das nicht aus. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, aber ich denke immer, das ist eigentlich eine ganz gute Balance. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, das eine nimmt dem anderen zu viel weg oder ich verdiene jetzt so wenig Geld oder gar kein Geld, dass ich mir das Touren quasi nicht leisten kann, weil davon kann ich jetzt nicht leben. Also das wäre es definitiv. Es ist ein bisschen wie bezahlter Urlaub vielleicht, sag mal so,
ja,
in dem Moment. Ja, also man hat keine Ausgaben, aber man nimmt jetzt auch nicht recht viel ein.
Eine Kulturexkursion.
Eine Kulturexkursion, ja, das ist doch.
Du bist unterwegs, hast tolle Leute, siehst neue Orte, lernst ein paar Sachen kennen. Ich finde ja auch immer, so auf Tour, das hat ja auch immer was Besonderes. Das ist so ein Ausnahmezustand, der, wo du nie weißt, was am nächsten Tag wie passiert. Es gibt immer diese Live-Moment. Was hast du bei deinem Job während dieser Tour, beispielsweise von mit Bella and the Bizarre?
Also da mit denen, also die brauchten tatsächlich eine Fahrerin oder einen Fahrer.
Ja, cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen. Habe dann nebenbei, das haben die mich jetzt nicht gefragt, aber weil ich das vorher schon von Pierce Arrows kannte und mir das auch total Spaß macht, Merchandise mitverkauft im Merch-Tisch gesessen. Und ich habe tatsächlich auch 2 Songs mitgespielt. Die haben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit auf die Bühne zu kommen. Und dann haben wir 2 Songs vorher eingeübt und dann bin ich immer jeden Abend dann mit auf die Bühne gestiegen.
Und hab dann das klingt hervorragend.
Ja.
Okay, da sind wir ja schon eigentlich bei Bands und bei Touring. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich eigentlich so toll daran finde, dass bei dir diese Kultur, also diese, sagen wir jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert als Begriff, aber diese, so eine Underground-Subkultur,
ja.
Subkultur schon irgendwie, wo ich aber fast denke, dass dieser Begriff nicht mehr funktioniert, weil es so sub irgendwie, es gibt so viele Sachen, die so, das ist alles so parallel, ne, also das eigentlich so, aber dass dieses Engagement für eine Community, die sich über eine bestimmte musikalischen Geschmack, eine gewisse Haltung zu Produktion, also ich mache Sachen selber, ich mache halt es klein, dass das irgendwie so bei dir mit einer hochwertigen Gestaltung und einer klugen Gestaltung irgendwie einhergeht. Ne? Das ist nichts, was irgendwie da, das eine ist da, ich mache das und das andere ist das, sondern das ist irgendwie verwoben.
Absolut.
Genau, und deutlich wird das an der Arbeit für das Buch Off the Grid über die Band Dead Moon. Und hier kommen wir ja beide zusammen, weil wir beide, also ich und du sicherlich noch in viel größerer Alba als ich, Dead Moon Fans sind. Erzähl du mal, warum du Dead Moon so gut findest und dann erzähl ich, warum ich Dead Moon so gut finde und dann reden wir, wer Dead Moon ist und dann reden wir über das Buch. Für alle Zuhörenden, die jetzt geht Nerd Talk los. Viel Spaß.
Ich muss dazu sagen, ich habe die, ich glaube 1996 oder 97 zum ersten Mal gesehen, da war ich so 16 ungefähr Und ich kannte die vorher gar nicht. Ich habe das tatsächlich nicht auf CD gehört. Mein damaliger Freund hat mich da hingeschleppt und ich dachte am Anfang, es ist so eine Gothic-Band, dem Logo nachzuurteilen. Ich dachte wirklich, es ist eine Gothic-Band und dachte, ja, ich gehe einfach mal dahin. Und dann war das aber wirklich wie so von so einem LKW überfahren. Also ich dachte, was ist das denn? Irgendwie diese drei Typen, die Art von Musik. Es war in Chemnitz im Blackout, hieß der Laden. Den gibt es schon lange nicht mehr, glaube ich. Da waren 20 Leute da und
20?
Ja, nicht viel. Und das war Mitte der 90er, das waren eigentlich schon die Heydays von denen. Wir haben da, ja, ein paar Leute haben getanzt und ich konnte noch zwei, drei Tage später hatte ich echt noch die Songs im Kopf, also 54-40 Fight, It's Okay. Ich habe die vorher noch nie gehört, aber das war halt wirklich so ein, ich war platt einfach danach. Und ich meine, ich war auch relativ jung. Bin auf Konzerte gegangen, seitdem ich 13 war. Ich glaube, meine erste Band war Refused, auch in Chemnitz. Und ich habe jetzt ein paar Hardcore-Punk-Bands gesehen, aber ich habe noch nie eine Rock'n'Roll-Band gesehen, in dem Maße, wie es Dead Moon gemacht haben. Und ich kann es gar nicht so genau sagen. Es war einfach komplett einfach alles. Die Chemie, die Energie, die rübergaben, dann diese Songs, die wirklich so catchy waren, also wenn es nicht Rock'n'Roll gewesen wäre, hätten es auch Schlagersongs sein können, die im Radio laufen, wahrscheinlich. Also sie hatten irgendwie so einen Catchiness-Faktor. Und dann auch diese unglaubliche Sympathie von den drei Leuten, die einem da so entgegenstrahlt. Das war einfach so, glaube ich, so das Komplettpaket. Aber es war, glaube ich, auch wirklich auf so einer emotionalen Ebene. Also die Musik war auch toll, aber es holt einen schon an vielen Stellen ab, fand ich so damals. Mhm. Und genau, und dann später haben wir uns auch kennengelernt, aber das war jetzt so, glaube ich, die erste Begegnung, die für mich so total nachhaltig waren. Und dann bin ich eigentlich immer die Jahre danach, die waren ja fast jedes Jahr auf Tour, habe ich die mal irgendwo abgefasst, je nachdem, wo ich gerade gelebt habe. Also viel in Chemnitz, aber auch in Ulm, in München, Stuttgart. Ich habe mal eine Weile im Süden gewohnt, da bin ich dann immer dahin gefahren. Also ja.
Ja.
Wie war es für dich?
Für mich, ich habe die auch über einen Freund kennengelernt, der damals Booker in dem Jugendhaus war, in dem ich irgendwie mein CV gemacht habe. Mhm. Und der meinte so, hey, wir holen Dead Moon. Und ich dachte so, hä, was, wie, kenne ich nicht? Und dann hat er mir diese ganzen CDs gegeben. Und das muss 2000 oder 2001 gewesen sein, als die Trash and Burn rausgekommen ist. Mhm. Und das war sozusagen ab der, also das ist auch Nervous Sooner Changes und die Trash and Burn sind so meine Lieblingsplatten. Mhm. Und von da habe ich mich dann sozusagen so zurückgearbeitet. Und dann haben die halt da eben bei uns in einem Jugendhaus gespielt. Und da waren aber vielleicht in den Laden passten vielleicht nur 100 Leute rein. Aber das waren, glaube ich, 200 Tickets verkauft worden. Okay. Und es war so unglaublich voll und so unglaublich heiß. Und die haben 8 Stunden gespielt. Also nicht so lange war es, ne? Aber, und die waren da ja schon alt in dem Sinne, ne? Also ich glaube, das muss man so ein bisschen sehen, weil und jetzt könnte man so die genau und ich habe bevor wir über Bad der, also wir reden erstmal, wie toll wir die finden und dann sehen wir, worum es überhaupt geht. Und die haben auf der Bühne, die waren so unglaublich sympathisch und die haben so eine, die waren so unperfekt. Da hat alles, da wenn das alles irgendwie rau und schief und krachig und krähig war, war das für die richtig. Mhm. Und die waren runtergezottelt und fertsch. die haben einfach, du hast denn dieses Rock'n'Roll-Leben halt angesehen und das, und gleichzeitig waren die aber so nett zueinander. Und wir hatten damals echt viele Bands da. Also jedes Wochenende hat da irgendwie eine Band in dem Jugendhaus gespielt, die alle viel weniger Leute angezogen haben und auch nicht so eine Aura mit sich gebracht haben, also mit dieser, wo aus der ganzen Region Leute gekommen sind und gesagt haben, wir wollen unbedingt diese Band sehen. Und die waren alle viel arschlochiger als diese drei Menschen da. So, ne? Und vielleicht, du musst es erklären, weil du kennst die Band besser, weil du hast ja auch das Buch über die gemacht. Erzähl mal was. Mhm. So long story short, wer ist die unserer beiden sehr gut befundene Band Dead Moon?
Wie meinst du, wer ist das? Wer,
Nee,
wenn
du
ich
musst
drei
jetzt mal
Leute
kurz
jetzt
erklären. Jetzt
100
haben wir
kenne?
natürlich geredet, wie toll wir die finden, aber wir haben noch
Ja.
nicht gesagt, was es überhaupt mit dieser Band auf sich hat.
Ja, okay, also ich würde sagen, der Bandleader, wenn man das so sagen will, war Fred Cole, das war Sänger und Gitarrist, war verheiratet mit der Bassistin Tootie Cole, er lebt leider nicht mehr, sie lebt noch, ist jetzt 78, glaube ich, oder so, und spielt jetzt Anfang Oktober auch in Spanien, wo ich dann nochmal hinfahre, auf so einem Festival, also sie macht weiter Musik, können wir später nochmal drüber reden, vielleicht. Und dann Nummer drei im Bunde war Andrew Loomis. Der Schlagzeuger war 10 Jahre jünger als die. Also die waren, muss kurz überlegen, 48 geboren, 98 waren die 50. Das heißt, als du die gesehen hast, waren die schon 53 ungefähr. Und hat schon so einige Jahre auf dem Buckel. Und er hat eigentlich so mit, ich glaube, 14, 15 angefangen, Musik zu machen als Sänger in Las Vegas. Und hat sich da auch einer Band angeschlossen, war mehr oder weniger erfolgreich, wurde dann immer von den Plattenfirmen über den Tisch gezogen, mehr oder weniger, und war total frustriert und ist dann mit, ich weiß nicht mehr genau, welche Band, das war mit einer von den Bands, nach Portland gefahren, und dann ist denen das Benzin da ausgegangen, und da war der so 17, 18, und da hat er dann Tootie kennengelernt, seine Frau, die dann später auch Bassistin wurde. Und die haben dann relativ schnell geheiratet und drei Kinder bekommen. Und er hat weiter seine Musik gemacht. Und irgendwann, ich glaube, in den 70ern hat sie auch bei so kleineren Country-Projekten mitgemacht. Es gab ja noch viel vor Dead Moon. Also die haben ja noch einige Bands davor gehabt. The Rats und The Range Rats zum Beispiel, wo sie auch mit dabei war. Es war eher so Country-Bands. Und The Rats war eher so Punk, würde ich sagen.
Ja,
Ja.
schon Punk,
Der
ja.
Zeit, ja. Aber The Range Rats war wirklich so Country, mit einer Drum Machine, weil die waren, konnten keine Drummer mehr finden. Das war aber nach The Rats. Dann haben die das mit einer Drum Machine gemacht. Und ja, und irgendwann 87 kam dann Dead Moon dabei raus. Also das heißt, die hatten dann schon zu der Zeit einige Jahre auf dem Buckel, was jetzt so musiktechnisch Erfahrung und sowas angeht, was Touren und Bands angeht. Und das hatte ich, glaube ich, mal, als wir telefoniert gesagt, schon vorher telefoniert, mal telefoniert haben, gesagt, dass ich denke, dass Dead Moon ist es ist mehr eine Idee, und man muss diese Band als Idee verstehen, als jetzt nur rein musikalisch. Also, weil es kommt so viel noch mit, also diese Ästhetik, seine Attitude, wirklich alles selber zu machen, Platten selber zu pressen, rauszubringen.
Selber das Auto zu fahren.
Selber das Auto zu fahren. Die hatten nie einen Fahrer. Ganz am Anfang hatten die einen Fahrer aus Holland, Edwin. Der war Tourmanager, aber der hat sich dann irgendwann nach 7, 8 Jahren, hat er auch eine Familie gehabt, und dann hat Fred gesagt, okay, dann fährt er jetzt alleine. Wirklich komplett alles, eigenes Label gehabt, alles rausgebracht. Er war da auch sehr stur, was das anging. Die ist da auch nicht mit.
Die Master selber geschnitten zu Hause auf einem Monoplattenschneider.
Genau, ja. Der steht
Ja.
immer noch da.
Ja, aber das ist das, was ich auch so an, also ne, ich finde es gut, dass du sagst, ne, genau, also das ist eine Idee, diese Band ist eine Idee, die steht für mehr als nur diese Platten und sowas. Also ich glaube, das ist, glaube ich, so das Beeindruckende an der Sache und dass das, glaube ich, viele Leute, sagen wir mal so, mit der Tendenz zum Outsider sein, die super vielen Leuten da aus dem Herz gesprochen hat, ne? Wo ich mal sagen muss, naja, so viele Lyrics, also wenn man jetzt mal so die europäischen Fanbases sich eigentlich mal anguckt, so viel von den Lyrics haben die ja gar nicht alle verstanden, ne? Also diese Lyrics sind zwar auf den Platten dann irgendwie manchmal abgedruckt gewesen, aber auch nie so wirklich.
Aber das war, glaube ich, wichtig, dass sie abgedruckt waren, weil ich glaube, so haben dann die Leute auch die Message ein bisschen besser verstanden. Er war ja ein großartiger Songwriter, also er hat tolle Songs geschrieben, sehr poetisch auch, metaphorisch, ja, also gerade It's Okay zum Beispiel, den alle kennen. Ich glaube, jeder verbindet was anderes mit diesem Song, aber die Main Message, It's Okay, we love you anyway, also jeder
You all seen
war
better days.
und es war eigentlich ein Song über seine Tochter. Und viele wissen das nicht, muss man auch nicht wissen, aber ich glaube, es war ihm dann auch nicht so wichtig, dass das jetzt alle so dasselbe darin sehen wie er. Aber ja, das spielt auf jeden Fall mit rein.
Und jetzt kommt so ein bisschen ja dieser Punkt, du bist dann aber irgendwie von Fan in irgendeine andere Rolle reingerutscht. Also, und dann plötzlich machst du dieses Buch Off the Grid, was ja eigentlich so das Dead Moon Buch ist. Also andersrum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Guckt mal in die Shownotes, da ist ganz, ganz viel Deadmoon-Info. Das müsst ihr selber machen. Da müssen wir jetzt auch aufhören, weil sonst wird es so ein bisschen seltsam, wenn wir jetzt hier so über so eine Band reden. Deswegen geht's, ist es vielleicht wichtiger, über die Gestaltung zu sprechen, die ja eigen, also alle Platten sind super rough gestaltet. Mhm. Alles ist,
hat Fred
also ich habe eine völlig, völlig absurde Dead Moon Single, die irgendwie wie nur kopiertes Cover hat, dann ist das Label da drauf so dünn gedruckt, dass es irgendwie, das fasst du dreimal an, dann geht es ab. Also das alles ist so über, also alles, was über die Musik hinausgeht, ist quasi irgendwie, ja, das machen wir jetzt noch schnell, komm, ach, pf. Und dann, Hauptsache, das ist hier, wir lassen uns jetzt hier nicht irgendwas vorschreiben. Also hat schon eine starke Attitüde von
ja.
Anti-Design in gewisser Weise. Und gleichzeitig ist aber nichts unentschieden in dem Sinne. Ne? Also so, das ist schon alles seine Richtigkeit. Und du bist da jetzt aber reingerutscht von Fan zu Grafikgestalterin. Was, kannst du das mal ein bisschen erzählen?
Also eine kleine Vorgeschichte noch dazu Bitte? War, dass ich glaube, im Februar 2009 mein Diplom an der HGB machen wollte, musste, wie auch immer. Und im Herbst habe ich dann, das Jahr davor, hatte mich Fred gefragt, ob ich mit der Nachfolgeband Pierced Arrows auf Tour gehen würde. Was ich natürlich bejaht habe, weil ich es aufregend und cool fand. Dann habe ich Merchandise für die verkauft auf Tour. Und ich habe viele Tourneen gemacht mit den USA und auch in Europa. Und ich musste natürlich trotzdem noch ein Diplomprojekt machen. Und dann habe ich einfach die Tour als Anlass genommen und habe meine Diplomarbeit von der HGB über diese Tour gemacht. Mhm. Und das war so ein Boxset mit 7 verschiedenen Items drin. Mit einem Fotobuch, mit einem Itinerary, mit einem Tourplan als Karte und so weiter und so fort. Und die habe ich dann auch selber produziert in der 300er Auflage und habe die dann auf den kommenden Tournees verkauft. Mhm. Und dann irgendwann ist das jemanden in die Hände gefallen. Ich glaube, das war, wer war das? Wie heißt der? Komme ich gerade nicht drauf. Naja, ein Kumpel von Eric Isaacson, der hat einen Plattenladen in Portland, Mississippi Records. Und ich war oft auch in Portland dann in der Zeit, immer im Sommer meistens, so ab 2000, wo war das denn? Ich weiß gar nicht mehr genau. 10, 11, 12, 13, so ungefähr. Und Eric ist das irgendwie in die Hände gefallen und dann haben wir uns auch mal getroffen und er wollte schon immer mal ein Buch machen über Dead Moon. Dann habe ich gesagt, ja, ich auch, aber ich habe halt die Mittel einfach nicht dazu. Und dann haben wir uns quasi zusammengetan. Eric Isaacson von Mississippi Records, Erin Yankee ist eine Freundin, die hat auch viel Radio gemacht bei so einem kleinen Radiosender KABU in Portland. Und die beiden haben so hauptsächlich die Interviews gemacht, die im Buch drin sind. Und ich habe das ganze Fotomaterial dann recherchiert. Und genau, wir haben das zusammen dann alles irgendwie zusammengebracht. Und mir hatte aber Tudi auch, also wie gesagt, über die Jahre hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt. Wir kannten uns dann relativ gut. Und die haben mir eigentlich so mit vielem vertraut. Und die hat mir dann einfach 3 Kisten vom Boden gegeben und hat gesagt, ich kann alles durchwühlen, was ich will und rausnehmen, was ich will. Habe ich natürlich dann gemacht. Und ich habe die immer gefragt, ob es okay ist, ob sie meinen Zwischenstand sehen wollten oder so. Wollten die aber nicht. Ich habe einfach gesagt, mach mal dein Ding und es wird schon so okay sein. Also das war so ein bisschen der Werdegang noch von dem Buch. Und die erste Auflage ist über ein Crowdfunding passiert. Das hatten dann Aaron und Eric so ein bisschen angeleiert. Und da wurden leider die Bücher für viel zu wenig, für $55 verscherbelt, kann man da sagen. Ich meine, es waren 300 Seiten Coffee Book Table mit 2 LPs drin. Das geht eigentlich gar nicht.
Ach ja.
Der Versand alleine nach Europa hat schon $80 gekostet. Kann man eigentlich nicht machen. Es ist zwar schon eine Weile her, aber selbst da war es eigentlich viel zu wenig. Es gab dann noch eine zweite Auflage, die Eric gemacht hat. Und dann habe ich aber, weil ich gern noch so eine, ich sag mal, eine abgespecktere Version. Ich mochte auch dieses quadratische Format nicht so ganz gern am Anfang. Und ich wollte nochmal so ein schönes Hochformat Coffee Table Book machen. Und dann hatte ich Ventil angeschrieben, den Verlag in Mainz. Die machen, sind so bekannt für so Punkrock, alternative Musik, Ernährung, was auch immer, vegane Bücher und sowas. Und die hatten sofort Ja gesagt. Und daraus sind dann nochmal 2 Auflagen entstanden. Also es gibt 4 Auflagen insgesamt von dem Buch.
Wie viele?
4.
4?
Ja, also die ersten 2 waren total schnell vergriffen. Und dann die zweite Ventilauflage ist jetzt als Softcover. Das erste war ein Hardcover, jetzt das zweite war ein Softcover, aber die haben mir geschrieben, dass die dieses Jahr wahrscheinlich auch das wird die letzte Auflage sein wird, jetzt Ventil zumindest mache. Ich denke mal, dabei bleibt es dann auch.
Ja, naja,
Alle
reicht ja dann
Fans
auch.
haben dann ein Buch.
Wahrscheinlich schon.
Genau.
Was war dein Anliegen mit diesem Buch? Also, das ist ja ein bisschen kompliziert. Du bist ja sozusagen Fan, du bist irgendwie auch befreundet. Hast einen sehr nahen Blick auf die Sache. Aber hast du auch mal irgendwann über eine Art von Distanzierung nachgedacht? Also zu gucken, okay, das ist jetzt alles sehr eng, ne? Wo man so ein bisschen sagt, okay, wo ist denn so ein bisschen der Kontext, der Fokus, ne? Also so die Texte, ne? Also ich kann wirklich allen, selbst Menschen, die jetzt nicht so einen zwingenden Die Hard Dead Moon Fans sind, dieses Buch aber super empfehlen, weil es wirklich eine wichtige Bestandsaufnahme für, also hinsichtlich Musikkultur und Entwicklung von Musikkultur vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten ist, wenn man genau hinguckt und liest, also auch wie Vermarktung funktioniert hat und wie man sich auch gegen diese Vermarktung stellen kann. Ne? Also ich meine, die haben einfach wie wir sollten es, ich weiß gar nicht, ob es so genau so stimmt, aber so wird es ja kolportiert, hätten ja für Nirvana die Opening-Tour spielen sollen und sind aber lieber nach Neuseeland gefahren, um so eine kleine Club-Tour zu spielen. Und dort wird doch immer noch zu jeder vollen Stunde Dead Moon gespielt.
Ja,
Also
total.
Verrückte Welt einfach an der Stelle. Also es ist wirklich eine tolle, tolle, tolle Story voller Räuberpistolen, aber eben auch sehr eng und dicht. Und deine Gestaltung, die ja auch an der Stelle, ne, einerseits gibt es diese Klarheit da drin, wie diese Interviews gesetzt sind, aber dann gibt es auch diese sehr vollen Seiten, auch in diesem Stil, den du beschreibst. So ein bisschen Paste-up, ein bisschen Color Stains hier und da. Aber wie hast du dieses Verhältnis als Gestalterin und vielleicht ja auch in gewisser Weise Redakteurin da irgendwie in den Griff gekriegt?
Naja, inhaltlich, also was die Texte anging, habe ich gar nicht so viel mit zu tun gehabt. Das haben hauptsächlich Aaron und Eric gemacht, also die haben die Interviews geführt. Und Aaron hat die dann collagemäßig teilweise zusammengesetzt, weil Andrew, der Schlagzeuger, war zu dem Zeitpunkt schon tot. Der ist, ich weiß nicht mehr genau, 15 oder 14
13.
gestorben. Oder 13 vielleicht, ja, genau. Ja, genau, 13. Ist vorher schon gestorben. Und es gab aber es gibt auch eine DVD, die heißt Unknown Passage. Ist leider auch schon fast ausverkauft, glaube ich.
Weil auch niemand mehr einen DVD-Player hat.
Ja, aber ich hatte die noch im Shop bis vor kurzem, habe immer mal Leute bestellt, erstaunlicherweise. Ja. Der konnte ja nicht mehr für sich selber sprechen. Und es gab Jason und Kate, die diesen Film gemacht haben. Die hatten auch noch viel unveröffentlichtes Material und Aaron hatte die dann angefragt und es gab die Transkription davon oder sie hat sie dann gemacht und die sind dann in das Buch eingeflossen, weil, wie gesagt, er schon nicht mehr da war zu dem Zeitpunkt. Und dann war das so, ich weiß nicht, kennst du vielleicht Please Kill Me? Das ist auch so ein reines Collagebuch mit Texten, also New York, Punk, 70er Jahre. Das ist so ähnlich ein bisschen entstanden. Und das Interview aber mit Fred and Tootie ist schon kontinuierlich. Und an den Stellen, wo dann Andrew, wo er sich dazu bestimmten Themen geäußert hat, das ist dann an den Stellen damit eingearbeitet worden. So. Also von daher
Ah,
ist
okay.
sozusagen meine Distanz eigentlich zumindest inhaltlich jetzt gegeben. Und ich saß da mitten im Raum, ich habe bestimmt auch hier und da mal eine Frage gestellt, aber dadurch, dass das hauptsächlich ein Interviewbuch ist, auch erzählen die beiden eigentlich hauptsächlich ihre Geschichte. Und die sind halt auch so sympathische Leute. Ich weiß nicht mal, es gibt nichts, also ich glaube, niemand hat irgendwas Schlechtes über die zu sagen. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die jetzt vielleicht so absolute Stereo-Liebhaber sind, die dann sagen würden, naja, okay, warum ist der Sound so kacke die ganze Zeit? Aber ich glaube, das ist einfach, weiß nicht, was er jetzt darauf sagen würde, aber das war einfach sein Attitude, das war einfach sein Lifestyle und
Weil das so sein soll, deswegen.
ja.
Ja. Und wohin hat das geführt? Also ich habe dieses Buch in der Hand gehabt, habe mich, also als mir das über den Weg lief, ich glaube, ich habe diese erste Auflage, die noch dieses Pappcover hat. Und Na, also das ist ja so wieder hier, wo ich vorhin meinte, ne, hier verbindet sich eine Leidenschaft mit einer grafischen Professionalität, wo der Aufwand überhaupt sich überhaupt nicht also sich überhaupt nicht in Form einer Bezahlung widerspiegeln lässt. Also das machst du ja auch aus einem anderen Grund als außer das, was man allgemein als, ihr seht das gerade nicht, ich mache diese Finger mit den Arbeit nennt, ne? So das und dennoch die Sache der Sache wegen gut machen und weil es Inhalt juckt und das muss jetzt gemacht werden und gleichzeitig aber führen ja Sachen auch immer irgendwo hin, ne? Also hatte das irgendein Follow-up, wo du gesagt hast, ah, das wir so viel Effort reingesteckt, alles okay, aber komischerweise hat das dann noch dazu geführt und das und das und das. Also wie ging's weiter von dem Buch aus?
Nee, nicht so richtig. Also außer dass es diese nachfolgenden Auflagen noch gab, hat sich jetzt daraus nichts anderes oder Größeres ergeben. Aber das war jetzt auch nicht so mein Ansinn. Also für mich war wirklich auch der Grund, man muss das unbedingt festhalten, was halt vorher passiert ist, auch in dieser Buchform, weil klar, es gibt alles online nachzugucken, aber wenn so ein Buch irgendwo rumliegt, man guckt es halt auch eher an, ja, das ist jetzt man entdeckt sowas dann auch eher zufällig. Und es ist auch in Bibliotheken. Und ich finde es halt, genau, es dokumentiert auch halt auf so eine ästhetische Art und Weise, also deren Plattencover und die ganzen Bilder, den Laden, die hatten ja auch Musikladen und sowas, fasst es sozusagen alles zusammen. Und meine kleine Hoffnung war auch, dass vielleicht jetzt 20, 30-Jährige, die gar nicht mehr live gesehen haben, vielleicht das irgendwo sehen und vielleicht davon auch ein bisschen angezogen werden. Also ich glaube, allein Spotify hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass jüngere Leute die Band kennengelernt haben. Also hoffe ich zumindest. Und ich, ja, hoffe das Buch vielleicht auch.
Aber das ist ja schon so ein bisschen schade, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, ja, dann kam aber irgendwie das Label auf mich zu und hat gesagt, ah, voll cooles Grafikdesign, mach doch mal für uns beispielsweise die Platte oder irgendein Musikverlag hat, also ne, das ist irgendeine Art von, wie es gibt es so ein Wort? Overspill oder irgendwie, das ist irgendein, ne, so ein Stepping Stone zu was Nächstem ist.
Nee, eigentlich nicht. Also es gab mal kurz die Überlegung, für Ventil noch was zu machen, das hat sich da irgendwie nicht ergeben, hat sich dann auch ein bisschen verlaufen. Weiß jetzt nicht mehr genau so warum, aber nö, das war dann einfach so wieder back to business as usual.
Okay. Wie lange hast du dran gearbeitet?
Oh, es war ein wirklich langer Zeitraum. Also ich glaube, ich habe immer nur in meiner Freizeit im Sommer, wenn ich in Portland war, das gemacht. Also ich war da 2, 3 Jahre, glaube ich, und habe allein die ganzen Bilder einfach alle durchgeguckt, kategorisiert, erst so abfotografiert, dann habe ich mir einen Scanner da gekauft, habe angefangen, die Bilder einzuscannen. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wie viel Arbeitszeit es da reingeflossen ist. Und dann gibt es ja auch noch mal 3, 4 Durchläufe, wo dann die anderen drüber geguckt haben oder noch mal Korrektur gelesen haben. Schwer zu sagen. Also ich würde, also 3 Jahre habe ich auf jeden Fall gebraucht, aber jetzt nicht durchgängig. Also
Ja.
ja.
Spannend.
Ja.
Wir sind ja ein Podcast über Design Education, so ein bisschen zumindest. Also heute nicht so vordergründig, aber manchmal schon. Und ich habe mich gefragt, wo du jetzt in deiner gestalterischen Arbeit, sei das jetzt bei dem Buch oder eben auch bei Sachen, die du jetzt eben innerhalb deines, sagen wir mal, Daily Businesses machst, wo du sagst, dass das, was du in der Hochschule gelernt hast, irgendwie zum Tragen kommt. Ne? Ich frage das ein bisschen so ein aus dem, ich frage tatsächlich, weil ich manchmal denke, na ja, das hätte man ja sicher auch alles selber beibringen können. Ne? Und manchmal ist es aber so, ah, so die zwei, drei Sachen, die bleiben einem noch aus der Hochschulzeit so im Kopf kleben. Und da frage ich natürlich auch, aha, wie ist es bei dir, deren Arbeit ich schätze? Was ist da kleben geblieben, rückwirkend auf meine eigene Lehrtätigkeit? Ah, vielleicht sage ich das nächste Mal auch, wenn das kleben bleibt.
Naja, es ist in erster Linie der Umgang mit dem Programm, würde ich jetzt mal sagen, mit dem man so arbeitet, mit InDesign. Dann natürlich würde ich sagen, die Auswahl der Typografie. Da hat man auf jeden Fall relativ viel gemacht in der HGB. Dann ja, wie man so ein Gestaltungsraster anlegt und wie man mit Fotos umgeht, wie man die beschneidet. Also alles, was so ein bisschen Handwerk ist, was jetzt an Grafikdesign, was jetzt Grafikdesign betrifft.
Es gibt das hättest du aber auch im Buch lesen können.
In welchem Buch? Also du meinst, selber, dass man das selber sich beibringt?
Ja, genau. Also da denke ich mir so ein bisschen so, naja, dass sowas steht bei Emil Ruder in der Feintypografie oder und InDesign, da gibt es Online-Tutorials. Also ich frage so ein bisschen frech.
Ja, ja. Ja, ich glaube, es war eher so der Austausch dann auch noch mit anderen Kommilitonen, Studenten. Man hat ja viel gesehen und das ist ja auch ein Prozess, den man da durchmacht. Man ist ja noch relativ jung, so Anfang Mitte 20 irgendwie.
Ja, true.
Ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt so, vielleicht hätte man dann da, spielt es auch keine Rolle. Es wäre dann einfach nicht die HGB gewesen, sondern die ODK oder so. Es wäre einfach eine andere Hochschule gewesen. Schwer zu sagen. Also fällt mir jetzt nichts Spezielles ein, wo ich sagen würde, das hat, glaube ich, jetzt so direkt mitgenommen. Es gibt viele Sachen, die wir auch nicht gemacht haben, wie man zum Beispiel im täglichen Leben, wie man Rechnungen stellt oder sowas.
Ah, siehst du?
Die praktische Sachen, vor allem, ich sag mal, ökonomische, buchhalterische Sachen, die einem nicht beigebracht wurden, die man dann selber einfach immer entweder im Austausch mit anderen oder so einfach dann rausbekommen hat im Laufe des Berufslebens, sag ich mal. Ne?
Findest du es schlimm?
Ja, fand ich schon schlimm. Ja, vom Anfang muss man sich da ganz schön durchwursteln. Und man weiß, man ist sich immer unsicher, verlangt man zu wenig oder verlangt man zu viel? Oft verlangt man zu wenig. Man hat aber noch nicht diese Berufserfahrung und das hat mir sehr, oder uns allen, glaube ich, gefehlt während des Studiums, dass man so praxisbezogene Dinge lernt, einfach für was danach im Studium kommt.
Na, das ist interessant, weil...
Ich weiß nicht, wie es in Halle ist.
Wir haben da so separate Seminare. Es gibt so Gründungsseminare. Ich glaube, es gibt auch so ein Betriebswirtschaftsseminar und so ein Kram. Also das wird eher separat angeboten bei uns. Ich hatte das an der Hochschule, aber ich habe es nicht verstanden. Ich war zu jung. Also es hat mich auch nicht interessiert. Ich dachte, ziehst du mir hier und dann gibt es irgendwie, redet ihr hier von Tagessätzen oder von Stundensätzen, die fernab jeglicher Realität sind. Also also damals gab es so dieses, gab so ein Ringbuch der Allianz Deutscher Grafikdesigner, ja. AGD, und da war dann immer so ein, das kannst du da verlagen und wenn das deutschlandweit ausgespielt wird, kannst du noch den Faktor da drauf rechnen.
Ja.
Aber dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen ähnlich wie du auch aus so einer, also während des Studiums mich in so eine Punk, Rock, Untergrund, Jugendzentrum, alternative Zentren, Kultur rumgetrieben habe, waren diese Honorare absolut unvorstellbar. Niemand gibt dir dieses Geld. Also das war überhaupt gar nicht, dass die eigene Leistung so viel wert sein kann, war in den Communities, in denen ich mich bewegt habe, überhaupt gar nicht abbildbar. Und deswegen war das, habe ich das quasi irgendwie mitgekriegt, aber ich habe sofort beiseite geschoben und gedacht, hä, spinnt ihr? Wo denn? Auch noch Osten zusätzlich.
Ja, ja.
Also, ja. Ne, das ist deswegen, wusste ich irgendwie, aber habe ich irgendwie mich nie interessiert. Ich finde es eher wichtig, dass ja Gestaltung ohne seine ökonomische Komponente schwer zu beurteilen oder zu machen ist. Ne? Es hat ja alles immer irgendwie auch, es ist immer eingebettet in Wirtschaft. So, also ne, die Sachen kosten halt einfach Geld, Sachen erwirtschaften Geld und wir spielen da drin irgendwie eine Rolle.
Ja.
So.
Ja. Und das war natürlich, weil du, jetzt fällt mir noch was ein, in Bezug auf die HGB. Die HGB war natürlich ausgelegt für Kunst und Kultur. Also man war da ein bisschen verpönt, auch wenn man jetzt irgendwas, was in Richtung Werbung geht, gemacht hatte. Also das war so ein bisschen der Attitude auch. Ich weiß nicht, weil Halle und Leipzig war ja da immer so ein bisschen so ein Battle, glaube ich.
Ja, hat Leipzig eh verloren, ja. Muss ich jetzt hier in dem Podcast einfach auf ganz jeden deutlich Fall, so sagen.
Und ja, es war schon so ein Elfenbeinturm und es ist so, Werbung geht überhaupt nicht und man landet dann sowieso bei der Kunst und Kultur, also viele von uns haben das dann weiterverfolgt. Ist ja auch total schön, aber am Ende kommt man auch, wie gesagt, man verdient jetzt nicht so wahnsinnig viel wie vielleicht in so einem komplett kommerziellen Sektor oder wenn man in so eine Werbeagentur geht, was ja auch okay ist, aber man merkt dann auch schnell, dass man eher denkt, naja, ich kann ja dann machen, was ich will oder viel kreativer sein. Stimmt aber auch nicht immer. Kommt ein
bisschen nee, ne?
Für wen das man stimmt. Dann arbeitet. Aber es gibt natürlich dann auch Einschränkungen. Und jemand, der im Museum sitzt, hat auch irgendeine bestimmte Vorstellung, wie das Buch oder der Katalog aussehen soll. Ne?
Na, da frage ich mich nämlich, ob das eine Illusion ist. Also diese, ich sage jetzt mal auch wieder ein bisschen frech, dieser Dünkel, man würde auf der besseren Seite stehen, wenn man nur für Kultur- und Kunstinstitutionen arbeitet. Ne? Also das, weil man im Endeffekt genau in dieselben Sachen reinrutscht und die auf der anderen Seite kein Geld haben und aber vielleicht auch nicht so wirklich die Ahnung, wie man mit Kreativdienstleistern umgeht und also noch eine Iteration und man macht es. Also die Ausbeutung ist am Ende vielleicht sogar größer, also muss man
ziemlich
anderen Worten
ja, klar.
Reden, als die du die vielleicht hättest, wenn du mit irgendjemand anders arbeitest.
Ja, ja. Aber es ist auch so learning by doing. Also, also am Anfang fand ich zumindest, war die Selbstausbeutung natürlich auch größer. Also während des Studiums und danach sowieso. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man hockt dann immer noch bis um 10 oder um 11 oder was auch immer, um noch schnell was fertig zu machen, weil man es am nächsten Mal, vielleicht war man auch damals noch ein bisschen langsamer, weiß ich nicht. Heute geht ja eher alles viel schneller. Aber nicht nur das, sondern auch, ja, weil es gab dann diese Deadline und hat man dann noch fertig gemacht bis um 10 oder um 11. Und am Ende hat man diesen Festpreis, den man immer hat, ist auch so Fluch am Ende. Und desto länger man dann dafür braucht, desto geringer wird dann dein Stundenlohn. Ne? Und dann
haben ja,
alle noch drei verschiedene Änderungen und vier und es haben noch fünf Leute mit dabei zu mitzureden und das erschwert einem das natürlich dann alles.
Ja. Ja, genau, aber dieses Prekäre, das ist schon ein Thema. Und ich glaube, aber ich bin mir unsicher, ob es vermeidbar ist, weil ich manchmal glaube, dass das ein richtiger Weg ist, das zu lernen. Weil wir könnten es ja beispielsweise an der Hochschule vermitteln, mach das nicht, stell immer hohe Rechnungen, das ist das Angebot und du musst wirklich darauf achten, immer deine Umsatzsteuer und denk an die KSK. Also diese ganzen Sachen. Ja, aber wenn es nicht geht, ne? Also wenn du das dreimal gemacht hast draußen und alle dir die Rechnung wieder zurückgeben, sagen Dankeschön, coole Idee, aber
ja.
Für ein Drittel vielleicht, dann merkst du es ja irgendwie, ne? Und ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass gerade am Anfang man auch einfach vielleicht auch ein bisschen Geduld haben muss mit seinen, also nicht im selben Maß wie die wenn die Auftraggeber Geduld mit einem Nachwuchsdesigner oder einer Nachwuchsdesignerin haben. Und ne, also ne, man selber ist halt eben vielleicht noch ein bisschen langsam oder schafft noch nicht gleich die erforderliche Qualität. Man muss noch eine Runde mehr drehen, kostet ja auch auf der anderen Seite Geld. Genau, also das, da bin ich so ein bisschen einfach noch am Überlegen, wie gut ich das finde. Und also diese prekäre Ausbeutung ist scheiße. Aber wenn man Sachen wirklich gut machen will und man hat es einfach noch nie richtig, richtig gut, so wie man denkt, dass man es jetzt abgeben will, dann finde ich, ist es das ein bisschen was mit Ethos zu tun, zu sagen, ich mache es jetzt, bis es richtig geil ist und dann gebe ich es ab. Und wenn ich dann weniger Geld verdiene, scheiße, muss ich beim nächsten Mal anders machen. Aber nur so, glaube ich, kommt man hin, oder?
Ja. Ja, ich glaube, man wird, oder mir geht es, glaube ich, so, dass man über die Jahre ein bisschen pragmatischer einfach wird. Man guckt dann einfach, ah ja, okay, das ist das Angebot und es ist jetzt so dieser Festpreis, der oft im Kultur bezahlt wird. Und dann gibt es halt ein Budget über, weiß nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Euro und die wollen dann das Gesamtpaket haben und dann muss man sich halt vorher mal hinsetzen und gucken, wie lange man dafür braucht. Und es wird sowieso mehr, also kann man locker nochmal 10-20% draufrechnen. Weil dann noch hier noch was Kleines geändert werden muss und da, und man macht das natürlich mit, weil man dann nicht sagen kann, ah nee, das machen wir jetzt, oder man stellt dann noch mal eine Rechnung danach, kann man vielleicht im Ausnahmefall mal machen, aber geht auch nicht immer. Ja, so ist das. Aber deswegen finde ich auch immer ganz cool, also ich gucke jetzt nicht immer, dass ich so noch mehrere Standbeine habe, aber so dieses Hin und Her zwischen Tour und Musik und wie gesagt, ich habe auch diesen kleinen Dead Moon Shop noch angefangen.
Ach stimmt, da wollten wir noch drüber reden,
genau. Ja, dein Merch Shop. Dem war das so ein bisschen geschuldet, dass ich mitbekommen habe, dass Leute sich darüber beschwert haben, wie teuer jetzt das ist, Sachen aus den USA dann nach Deutschland zu schiffen, zum Beispiel. Ne? Und dann den einzigen, also Bootlegs gibt es natürlich überall, ist ja klar, aber eigentlich hat die Tudi oder hat sie auch noch auf ihrer Webseite so einen Shop, Und Leute finden das natürlich cool, auch in diesem als Fan von dieser Band, von dem Original Bandmitglied das zu kaufen jetzt, ne? Und ein Bootleg zu kaufen. Und dann hatte ich sie gefragt, wie das ist, wenn ich das Merch für Europa quasi verticken könnte und ihr dann einfach Royalties zahle, also Tantiemen dann auszahle. Und fand sie natürlich cool. Und dann ist das so gekommen, dass jetzt eine Freundin von mir aus Berlin die T-Shirts druckt, hier um die Ecke, und ich verticke die dann über so einen Online-Shop, und ja, auch Platten und alles, was so noch mit dazugehört, kleine Buttons und Aufkleber und so weiter und so fort.
Gürtelschnallen habe ich gesehen.
Gürtelschnallen mache ich auch, ja, genau. Also nicht ich, das habe ich outgesourced, weil ich das nicht kann, aber ich habe ja jemanden in Brandenburg gefunden, der das per Hand macht, und es ist auch gut angekommen. Und das Witzige ist, die Hälfte, oder naja, nicht die Hälfte, aber ein paar von den Sachen, zum Beispiel die Gürtelschnallen, die sind gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es sind meistens Leute, die das an mich herantragen und sagen, ich hätte gerne eine Gürtelschnalle, kannst du eine Gürtelschnalle machen? Und dann gucke ich halt, dann mache ich halt 10, 20, gucke, wie das ankommt, und die Gürtelschnalle ist richtig gut angekommen. Ich habe schon 100 oder so davon verkauft.
Wow.
Ja, aber das war nicht mal meine Idee, also das hat jemand an mich herangetragen. Und neulich auch vom Ox, Joachim Hiller wollte gern einen großen Aufkleber fürs Auto, so 10 cm Durchmesser. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal einen großen Aufkleber. Der ist jetzt auch schon ausverkauft. Aber so, ja, finde ich ganz witzig, dass es dann immer so, ich sag mal, Fans gibt oder Leute, die gerne irgendein Produkt davon hätten und mich dann so mit benutzen, sag ich mal, das dann zu produzieren auch. Finde ich auch ganz cool, macht irgendwie voll Spaß.
Aber das heißt, du bist wie so eine Art offizieller...
Ja, genau. Merch-Shop.
Merch-Shop. Interessant. War eigentlich auch ein interessantes Business-Case. Ne? Du hast sozusagen deine Gestaltungsdienstleistung für Kultur- und Kreativinstitutionen und einen richtig schönen Einzelhandel.
Ja, genau. Online-Shop.
Solltest du noch einen Laden aufmachen?
Ja, naja, müssen wir ja dann... Ich dachte, so Storage zu haben mit Kisten von voller T-Shirts und Hoodies und Longsleeves. Das läppert sich ja da zusammen.
Nee, das
ist... Es ist jetzt auch kein... Es ist so ein kleines Nebeneinkommen, was immer mal hier und da... Man hat ja auch ein bisschen Arbeit damit. Also Sachen kommen nicht an, dann werden die wieder zurückgeschickt, dann fragen die Leute nach, wann kriege ich mein T-Shirt und so weiter und so fort. Also das macht ja jetzt auch ein bisschen was. Aber es ist auch cool, ich mache dann immer wie parallel mit meiner Quartalsabrechnung fürs Finanzamt, zahle ich dann, tu dir mal die Tantiemen aus, weil ich dann gucken muss, wie viel ich verkauft habe. Und dann, genau, hat die auch noch einen Benefit mit davon.
Cool, Sim.
Ja.
Ich glaube, unsere Zeit ist rum. Wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. Ja. Finde ich super.
Wow, krass.
Ich danke dir. Danke dir für deine Arbeit. Danke dir, dass du das mit mir geteilt hast hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mega.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, ich finde auch. Und ja, wir machen jetzt einfach hier aus, quatschen noch eine Runde über Dead Moon, weil das können wir jetzt machen, ohne dass ihr alle zuhört. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Stopp. Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.